Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schachtalk am Sonntag. Und ja, wieder mit einer prominenten Stimme aus dem deutschsprachigen Schach. Wir haben Stefan Löffler bei uns zu Gast, der nicht nur ein internationaler Meister ist, sondern auch als Schachjournalist tätig ist, mit Referenzen unter anderem für die Süddeutsche, die Zeit, den Tagesspiegel, die Frankfurter Allgemeine, Taz, Handelsblatt und Deutschlandradio. Also ja, schachlich und journalistisch viel unterwegs. Er hat auch die Herausgeberschaft des Schachkalenders übernommen und aktuell ist er in Waisenhaus, wovon er uns sicherlich berichten wird. Ja, herzlich willkommen, Stefan, grüß dich.
Ja, hallo aus Waisenhaus, Michael. Hallo, Johnny, ich sehe dich schon. Du bist noch nicht vorgestellt. Und hallo an alle, die jetzt schon mit zuschauen.
Genau, ich kann nicht beide gleichzeitig vorstellen, aber das mit Johnny holen wir auf jeden Fall jetzt nach. Auch internationaler Meister und aktuell beim Schachturnier in Baden-Baden als Spieler tätig. Ja, hallo Johnny, grüße dich.
Hallo allerseits, ich freue mich sehr.
Johnny, du, bevor wir nach Waisenhaus kommen, sag noch schnell, wie läuft es in Baden-Baden für dich?
Ich habe 4 aus 5. Das ist, denke ich, ganz okay. Habe die ersten 3 Runden gegen ja, gefühlt noch mal eine deutsche Jugend-Einzelmeisterschaft spielen dürfen. Also habe erst gegen einen 11-Jährigen mit 1900 gespielt, dann gegen einen 16-Jährigen mit 2-1 und dann gegen einen 12-Jährigen mit 2-2. Die konnte ich alle schlagen und dann war ich aber nicht so fit. Deswegen habe ich heute Vormittag ein schnelles Remis gemacht, bin ins Krankenhaus, um mir ein paar Medikamente zu holen und habe dann heute Nachmittag mit Schwarz gegen IM nochmal Remis gemacht. Das war der bisherige Verlauf.
So, das klingt sehr anstrengend und natürlich gute Besserung. Aber Stefan, kommen wir zu dir. Du bist in Waisenhaus und das nicht privat, sondern ja, um ein Turnier zu beobachten und darüber zu berichten. Erzähl doch mal ein bisschen, worum geht's?
Ja, hier findet zurzeit die Freestyle-Weltmeisterschaft statt. In diesem Moment laufen die letzten Partien, Finale zwischen Magnus Carlsen und Fabiano Caruana. Lustigerweise sind die auf einem Foto hier auch hinter mir zu sehen. Das ist aber nicht, das ist kein Live-Bild, sondern das ist ein Foto, was bei einer Promo-Veranstaltung in Singapur aufgenommen wurde, schon vor über einem Jahr. Und Vincent Kaimer versucht noch irgendwie das Letzte, um vielleicht noch Match um Platz 3 zu drehen. Kann auch sein, dass es schon vorbei ist. Ich habe jetzt bin vor 10, 15 Minuten aus dem Turniersaal geflüchtet, um halbwegs rechtzeitig hier auf Sendung zu sein. Da muss ich noch den Platz wechseln. Deshalb ist es jetzt, glaube ich, ein bisschen später losgegangen. Und Weltmeisterschaft im Freestyle-Schach. Also Freestyle ist das Schach mit ausgeloster Grundstellung, auch bekannt unter dem Namen Fischerschach oder Chess 960, was nicht ganz korrekt ist, weil die eine Grundstellung, die wir normalerweise spielen, die würde ja hier gar nicht aufs Brett kommen. Die wird nicht mit ausgelost. Ja, das hat jetzt eben seit 2 Jahren, läuft das jetzt unter dem Namen Freestyle. Das ist der Name, den der Promoter Jan-Henrik Büttner, der sich mit dem Magnus Carlsen zusammengetan hat, um das zu promoten, dem Spiel gegeben hat. Und ja, das ist eine hochgradig spannende Angelegenheit. Für mich persönlich auch, weil ich ja auch nicht so gerne mehr normales Schach spiele, wegen der vielen Theorie, wegen dem ständigen Vorbereitungsdruck. Und dann kann man einfach ans Brett gehen und losspielen. Und das ist jetzt, es hat ja dieses Turnier voriges Jahr auch schon gegeben, beziehungsweise vor 2 Jahren, da war es keine Weltmeisterschaft, erst hieß es Goat Challenge. GOAT ist Greatest of All Time für Magnus Carlsen. Magnus Carlsen hat beim 2024 hier im Weißen Haus die anderen Spieler auch ausgesucht, die mitspielen durften. Letztes Jahr hat sich das dann schon ein bisschen geändert. Da wurde es dann ein Grand Slam und da gab es ein bisschen Lärm damals. Ich rede jetzt, glaube ich, schon sehr ausführlich. Jan-Henrik Büttner und Magnus Carlsen wollten das als Weltmeisterschaft schon bezeichnen und haben darüber mit der FIDE verhandelt voriges Jahr. Und dann sind aber diese Verhandlungen geplatzt und wirklich auch, ja, das haben viele mitbekommen. Es ging auch durch die Medien. Und interessanterweise vor 2 Monaten etwa war dann plötzlich bei dem eigentlich letzten Grand Slam-Turnier 2025 in Südafrika plötzlich Djokovic da. also der Präsident der FIDE. Und die hatten sich vorher zusammengeredet und haben dann verkündet, ja, sie arbeiten jetzt doch zusammen. Das war eine große Überraschung für viele. Und dann daraus ist jetzt entstanden, aus dieser Zusammenarbeit, dass es dieses Mal als Weltmeisterschaft läuft. Und dann wurde die ganze Geschichte auch geändert. Also das Ganze ist jetzt nicht mehr ein Grand Slam. In Südafrika war eigentlich schon der Grand Slam vorbei und gab es einen Grand Slam-Sieger. Sondern plötzlich war der ganze Grand Slam eine Qualifikation für dieses neue Abschlussturnier, was jetzt eben heute zu Ende geht hier im Weißen Haus, das als Freestyle-Weltmeisterschaft bezeichnet ist. Lustig ist daran unter anderem auch, dass voriges Jahr haben das erste Turnier, ne, hier im Weißen Haus zum Beispiel hat 8 Tage gedauert, wurde mit klassischer Bedenkzeit gespielt oder annähernd klassischer Bedenkzeit. Und es gab, glaube ich, 750.000 Euro zu gewinnen. Und jetzt ist es nur noch ein 3-tägiges Turnier. Das Preisgeld ist auch geschrumpft auf 300.000 Euro. Aber es ist eine Weltmeisterschaft und es ist die FIDE im Boot. Und kann man viele Fragen stellen dazu wahrscheinlich. Ja, sehr schön in diesem Haus. Da wird heute Abend, das ist das Schloss, hier, in dem wird nicht gespielt, aber das sind jetzt sehr, sehr viele Leute, die freuen sich auf die Abschlussparty, glaube ich, die, wenn also hier die letzten Spiele vorbei sind, der Sieger geehrt sind, da stattfinden wird.
Genau, also Sven und Marina Noppes von den Chess Tigers sind auch da und die haben mir ein paar Bilder geschickt. Also es sieht ja wirklich sehr schön aus dort, schneit auch.
Das ist lustig, wenn ich gerade einhaken darf. Also bis Donnerstag sah es ja noch ganz anders aus, da war es trübe und kalt, aber da war kein Schnee. Und in der Nacht auf Freitag hat es eben ganz, ganz viel geschneit. Und jetzt ist es wirklich auch in den Stunden, in denen die Sonne scheint. Das war gestern nur kurz der Fall. Heute gab es sehr viel Sonne hier, aber es war auch in der Früh -7 Grad, als ich das erste Mal rausgeschaut habe und auf die Wetter-App geschaut habe. Aber heute ist es angenehm, weil da auch kein Wind ist und mit der Sonne, das fühlt sich überhaupt nicht so schlimm an. Es war ganz anders noch am Freitag. Da war zwar schon Schnee da, Thermometer nur -2, aber ein Wind, das hat sich gefühlt wie -10 an. Also das war schon heftig. Aber ja, tolle Kulisse.
Ich zeige gerade noch mal ein anderes Bild. Da sieht man die Spieler, wie sie sich vor den Partien gemeinsam vorbereiten. Was findet da für eine Vorbereitung genau statt? Was besprechen die da?
Ja, das ist ja so. Beim Freestyle wird ja die Grundstellung vor jeder Runde neu ausgelost. Und sobald die Auslosung gemacht ist, das hat sich hier im Weißen Haus eingebürgert und auch bei den anderen Freestyle-Turnieren, also mit dieser Einladungsturniere, dass die Spieler, die gleiche Farbe haben, dann diese Grundstellung, die gerade ausgelost worden ist, für knapp 10 Minuten gemeinsam besprechen. Nicht immer nehmen alle Spieler an dieser Besprechung teil. Es kommt auch mal vor, dass einer da ausbüchst, aber in der Regel tun sie das und dann ganz, ganz lebhaft zugehen. Und wir, für die Besucher, die da sind, das sind nicht sehr viele, ist es mit das Spannendste, insbesondere für Schachspieler wie mich, zu verfolgen. Ne? Was, mit welchen Ideen gehen die ran? Was sind die Kandidatenzüge? Was besprechen die miteinander? Das ist wirklich eine schöne Gelegenheit, auch den Weltklasse-Spielern zuzuschauen. Und manchmal reden die auch ein bisschen fast schon Blödsinn oder ein paar Minuten später würden sie es selber als das bezeichnen. Aber die stochen ja auch im Dunkeln, was eben viele Stellungen hier angeht. Es gibt ja keine Theorie in dem Sinne. Und ganz, ganz, das ist sehr, sehr interessant mit zu verfolgen. Also man sieht hier im Bild zum Beispiel Hans Niemann, der ist der zweite von rechts, der ein bisschen weiter hinten sitzt mit dem roten, grellroten Jackett. Interessanterweise, also einer, wenn der die gleiche Farbe hatte wie Magnus Carlsen, hat Magnus nicht mit analysiert. Also das ist so ein Beispiel für wo mal einer. Der hat sich dann lieber allein ans Brett gesetzt und hat die Stellung da für sich angeschaut, allerdings ohne die Figuren zu bewegen. Hier werden die Figuren natürlich bewegt in der Runde und gibt es lebhafte Diskussionen. Und manchmal ist es auch so, dass die Gruppe einen Zug vorbereitet eigentlich und man denkt, ja, jetzt bringt denn jeder aufs Brett. Ne? Und gerade in der letzten Runde, Magnus Carlsen hatte zwar sich mit Abdus Satorov, der auch die gleiche Farbe gegen Vincent Keimer hatte, vorbereitet auf den Zug E4. Das haben die fast die ganze Zeit angeschaut. Und dann am Brett hat er 2 Minuten nachgedacht und dann doch F4 gespielt.
Johnny, hast du dich mit Freestyle insoweit schon beschäftigt, dass es Tipps gibt für den ersten Zug? Also zum Beispiel, dass man gerne mal den Bauern vor dem Turm 2 nach vorne zieht. Das scheint ja eine beliebte Strategie zu sein. Gibt es da irgendwelche Tipps, auch vielleicht mit Hinblick auf die Teilnehmer des Kränke-Turniers, die in der Freestyle-Sektion mitspielen?
Ich wollte gerade sagen, also da gibt es ja ganz viele Anschlussfragen an das, was Stefan gerade gesagt hat. Ich hatte ja auch die große Freude, letztes Jahr selber dabei sein zu dürfen und hatte das Gefühl, dass es kaum ein Turnier gibt, wo man so nah an die Spieler rankommt als Schachjournalist und mit denen auch mal in Ruhe plaudern kann. Nein, ich habe mich damit noch überhaupt nicht beschäftigt. Die einzige Regel, die mir mein Vater mal gesagt hat, keine Ahnung, ob sie stimmt, deswegen übernehme ich dafür kein Gewehr, aber immerhin hatte er Aronian beim letzten Kränke-Festival am Rande eines Remis, also so im Freestyle, also so verkehrt war es vielleicht nicht, dass man die Springer hinter die Bauern ziehen soll. Also wenn man seinen Springer entwickeln will, dass man zuerst den Bauern 2 nach vorne zieht und dann den Springer auf das Feld dahinter zieht. Das ist eine der Sachen, die für mich immer so eine innere Logik hatten. Ansonsten habe ich da keine Regeln, weil ich es auch einfach zu selten spiele oder quasi, glaube ich, seit das letzte Mal gespielt habe. Das war noch in Mainz, als das gab, vor 20 Jahren als Jugendlicher.
Ja. Stefan, wie ist denn das mit der Vorbereitung? Also jetzt haben wir die Phase, wenn die Partien ausgelost sind oder wenn die Grundstellung ausgelost ist, besprochen. Es gibt ein Zitat hier, ich habe mal einen Screenshot von Chessbase India gemacht, da hat sich Magnus Carlsen vor der Pressekonferenz oder auf der Pressekonferenz beschwert, ja, wir sitzen hier und verplempern unsere Zeit und eigentlich könnte ich mich in der Zeit vorbereiten. Da habe ich mich mehrfach gewundert, einmal, dass er sich über die Pressekonferenz beschwert, weil ich meine, das generiert ja auch Werbegelder, sage ich mal, die Öffentlichkeit. Und zum anderen, was heißt denn vorbereiten? Ich dachte, der will unbedingt Freestyle-Chess, weil man sich gerade nicht vorbereiten kann. Kannst du das auflösen?
Ich habe das Zitat auch gesehen. Ich war allerdings nicht in dem Moment da und ich glaube, dass es ironisch gemeint ist.
Ach so.
Also ich glaube, dass es tatsächlich, der volle Kontext ist mir nicht ganz klar, aber das ist wirklich... Das ist ja das Normale. Ne? Normalerweise macht man keine Pressekonferenz eine halbe Stunde von der ersten Runde, weil das ist eine Zeit, da wird nochmal memoriert, da geht man vielleicht gedanklich nochmal durch, was man alles vorbereitet hat. Da würde man die Spieler nicht dazu kriegen, der Presse nochmal Rede und Antwort zu stehen. Und das ist ein ganz schlechter Moment. Normalerweise bei Freestyle haben sie ja keine Ahnung, was aufs Brett kommt. Also er kann hier nicht meinen, ja, er weiß ja schon, was aufs Brett kommt, weil tatsächlich es ist, findet hier so ähnlich statt wie die Ziehung der Lottozahlen. Also es gibt eine große Menge an Kugeln, die sind alle nummeriert von 1 bis 959, glaube ich, und oder bis 960 und die 518 ist nicht dabei, ja, so muss es wahrscheinlich sein. Und die fallen dann in einen Behälter, also das wird wie bei den Lottozahlen, da wird auch etwas bewegt, sodass die Kugeln dann alle reinfallen und sich mischen können und dann fallen die aus dem Behälter, aus dieser großen, in eine Glaskugel rein und jede Runde gibt es irgendeinen Promi oder einen Gast hier, um dann eine Kugel daraus zu ziehen und das ist dann die Nummer, die da draufsteht, korrespondiert mit der Stellung, die dann gespielt wird.
Genau, ich habe das hier gerade eingeblendet für die Podcast-Hörer. Also wir sehen hier rechts die Moderatorin Fiona Steil-Antoni. Dann Sven Noppes von den Chess Tigers hatte die Ehre, eine Kugel zu ziehen und einmal die Startstellung zu sehen. Und dann ist hier diese berühmte Konstruktion, die ja auch bei Kränke zum Einsatz gekommen ist. Aber zurück zu Carlsen, den Schnurrbart, den hat er sich bei dir abgeguckt, oder? Der ist ja neu, den hat er bisher nicht gehabt.
Ja, das kommt, wenn ich es richtig gesehen habe, hat er den in der Öffentlichkeit zuerst gezeigt, vor einer Woche. Da war die Speed Chess World Championship live, das Finale. Das ist ja ein Wettbewerb, den Chesscom schon seit langem macht, mit Vorrunden, die online gespielt werden. Und das war ein großes Event vor einer Woche in London. Und das hat er auch gewonnen. der Unterschied zu hier ist mit sehr viel Publikum und es wurde am Computer gespielt, also nicht an normalen Brett, sondern jeder saß hinter einem Computer, aber der Gegner gegenüber und ja, das ist E-Sport. Und da hat er diesen lustigen Bart und ich habe mich schon mit ein paar Kollegen auch drüber unterhalten, welcher Schauspieler sieht so ähnlich aus, also mit diesem Stil. Ich bin ja schon ein bisschen älterer Jahrgang, mir ist Ryan O'Neill eingefallen in Paper Moon. Wenn Sie das nachschauen wollen, ich glaube 70er Jahre, aber vielleicht haben Sie ja andere Assoziationen zu Hause. Der Reitischpirek wird sich vielleicht freuen, wenn Sie einen Hinweis haben. Also er glaubt, es ist irgendein amerikanischer Schauspieler, aber jüngeren Datums.
Okay. Johnny, du hast von ganz vielen Anschlussfragen gesprochen. Ich will dir die Gelegenheit geben, Aspekte aufzugreifen, die dich noch interessieren.
Ja, genau, Stefan. Also das ist, du sagtest ja bereits, letztes Jahr war das so als eine Art Grand Prix-Serie geplant und wurde es ja dann auch durchgeführt. Jetzt für dieses Jahr ist zumindest mir erstmal nur das Turnier in Kränke bekannt, wo Freestyle wieder auftritt und auch einer der sehr, sehr wichtigen Partner dort ist. Wie wird das jetzt wieder zu einer Serie wie letztes Jahr oder wie sieht Freestyle in 2026 aus?
Ja, ich glaube, das für dieses Jahr ist eigentlich, ist klar, Karlsruhe findet statt. In Karlsruhe kann man sich auch für die Weltmeisterschaft 2027 qualifizieren. Aber was danach kommt, ist ziemlich unklar. Also auf die Frage, ja, findet wieder eine Tour statt, kriegt man unter Umständen auch unterschiedliche Antworten, beziehungsweise ja, wenn sich Veranstalter und Sponsoren finden. Also Jan Büttner hat mir gesagt, ich habe ihn mit ihm im Dezember gesprochen für die FAZ und da sagt er mir, das hängt wirklich davon ab, ob jetzt ein Sponsor sich meldet. Also er wollte in der zweiten Jahreshälfte mindestens ein Turnier machen in Präsenz, wo man sich dann ebenfalls für die Weltmeisterschaft 2027 qualifizieren kann. Und was diese Weltmeisterschaft 2027 betrifft, soll auch wieder wohl zu Jahresbeginn stattfinden. Waisenhaus ist die Lösung, die möglich ist, aber hier würden auch andere Kandidaten durchaus in Frage kommen, auch wiederum abhängig davon, ob sich eben ein Sponsor findet.
Und du sagtest, oder ich habe eben schon gesagt, dass man in Waisenhaus mit den Leuten ja auch ganz anders reden kann, als vielleicht bei anderen Superturnieren. Was sind da so die Gespräche, die du geführt hast? Was sind die Eindrücke der Spieler? Und genau, also wie ist das, wenn man so sich dann mehrere Tage mit diesen Top-Leuten umgibt?
Also man muss ein paar Sachen da vielleicht dazu sagen. Also ich bin als Journalist hier und es sind wenige Journalisten hier. Also die meisten, die hier sind als Medien, es sind ganz viele Kameraleute da, es sind ganz viele Influencer da, Content Creator, so wie zum Beispiel Anna Gramling oder Dina Belenkaya oder Zack aus Kanada, ich weiß gar nicht, wie der mit Nachnamen heißt. Mike Klein ist von Chesscom zum Beispiel da, den habe ich jetzt aber heute nicht mehr gesehen. Also Journalisten, ja. Ich hätte zum Beispiel gerne heute Abend noch den einen oder anderen Spieler gefragt, weil das Turnier ist schon sehr hart. Also an jedem dieser drei Turniertage sind die schon 5 Stunden im Einsatz da im Turnier. Und das ist natürlich, wenn das Turnier dann mal vorbei ist, fällt natürlich der Druck von den Spielern ab und dann sind sie vom Gefühl her eher gesprächsbereit und ansprechbar, auch für uns, die wir hier als Journalisten eher eine Nebenrolle spielen. Und ja, deshalb, das muss erst noch kommen heute Abend. Also einige Leute habe ich tatsächlich auf meiner Liste und ich hoffe, dass ich dann noch den einen oder anderen tatsächlich erwische. Ich habe ein paar andere Gespräche hier geführt, aber das ist eher Hintergrund. Das ist jetzt, beantwortet jetzt die Frage eigentlich nicht unbedingt. Ich meine, vielleicht einen kann ich erwähnen. Mit Roman Vidoňák habe ich mich ein bisschen unterhalten, Schachtrainer aus München, also in Deutschland sehr bekannt. Warum ist der hier?
Der übrigens in der kommenden Schach die Schachfragen beantwortet.
Ah, sehr gut. Ja, Roman ist deshalb hier, weil er tatsächlich mit zwei Spielern hier, die werden von ihm gecoacht, also und das ist kein Geheimnis, deshalb kann man das also auch sagen. Das ist der Chavochir Sindarov aus Usbekistan und das ist die Bibisara Asabayeva aus Kasachstan. Und die spielen ja beide Kandidatenturnier der Männer bzw. der Frauen mit, die, das ist nur noch nicht ganz 6 Wochen, dass das losgeht. Also ja, das ist eigentlich schon heiße Vorbereitungsphase und dass er mit dabei ist hier, das heißt auch, ne, die sind eigentlich, haben sich die Vorbereitung ein bisschen unterbrochen, aber so nicht 100% unterbrochen. Also die sind eigentlich im Vorbereitungsmodus und ja, das findet in dem Fall hier statt. Also insofern, so ein Hintergrundgespräch kann man hier natürlich auch führen. Ja.
Ich habe nochmal eine sportliche Frage. Du hast auf LinkedIn, glaube ich, einen Artikel geschrieben zu dem Thema Weiß oder Schwarz. Wer profitiert beim Freestyle-Chess oder wie ist die Chancenverteilung? Im normalen Schach hat ja Weiß durchaus einen kleinen Vorteil. Bei Freestyle scheint es neutralisiert zu sein. Ist das also, so? Oder?
Ja, wir stochern ja ein bisschen da im Dunkeln, aber es gibt dann schon Auswertungen und Daten dazu. Also es gibt einen Datensatz von chess.com, der sich angeschaut hat, die Freestyle-Partien, die ja bei chess.com gespielt worden sind, liegt vielleicht schon ein paar Monate die Erhebung zurück. Und da hat eben Weiß 51, nicht mal ganz 51% gescored, also 51 zu 49, 50,5 zu 49,5. Normalerweise in den klassischen Schach, in der Datenbank, das sieht man eigentlich bei langer Bedenkzeit, ne, so 55% zu 45 für zugunsten von Weiß. Da sieht man einen Anzugsvorteil, der klar ist. Es ist schon anscheinend ein bisschen weniger, wenn wir mit schnellen Bedenkzeiten spielen. Und beim Freestyle findet er in der Praxis nicht statt. Was sind die Gründe? Ein möglicher Grund kann sein, dass relativ viele Grundstellungen relativ nah am Ausgleich sind. Also dass es da schwerer ist als im traditionellen Schach für Weiß einen spürbaren Vorteil zu kriegen, also erst im ersten Zug etwas zu machen. Es ist aber auch so, es gibt aber allerdings auch einzelne Stellungen, wo der weiße Vorteil relativ groß ist. Also ich glaube, das mit dem aktuellen Stockfisch gab es eine Auswertung, wo eine Position, ich wüsste jetzt nicht genau aus dem Kopf, welche das ist, da gibt es eine Nummer dafür, mit 0,8 Bauerneinheiten bewertet wird zugunsten von Weiß. Allerdings auch nur, wenn Weiß weiß, was er da tun muss. Also wenn Weiß den richtigen ersten Zug macht und die richtige Idee dahinter auch dann verfolgt. 0,8, ja, das kann schon unangenehm sein. Ne? Aber es sind halt tatsächlich nur einzelne Stellungen. Also es scheint erheblich mehr Stellungen zu geben, da wo kein sehr großer Vorteil für Weiß da ist. Und es gibt einen französischen Physiker, der hat da kürzlich eben ein Paper veröffentlicht dazu. Der hat eine Auswertung gemacht und da das versucht zu erklären mit der Komplexität. Also das würde jetzt, glaube ich, zu sehr ins Detail führen, wie er das gemacht hat. Aber das kann man nachlesen. Das findet sich im Netz. Der Autor ist der, ach Gott, wie hieß er jetzt? Marc Barthélemy. Können wir den irgendwo hinschreiben?
Das nicht so gut geeignet.
Okay, ist nicht so wichtig. Und der, ja, man müsste eigentlich mit den Spielern hier auch sprechen. Andere Statistik dazu. Am Freitag wurde hier erstmal Schnellschach gespielt, also mit kürzerer Bedenkzeit, ein Rundenturnier. Da hat Weiß ziemlich gut gescored, ich glaube knapp über 60%. Am zweiten Tag, gestern, hat Schwarz besser gescored. Da hat Schwarz ein leichtes Plus rausgeholt. Irgendwas 55 zu 45 oder so. Heute wüsste ich es jetzt gar nicht. Also ich habe es noch nicht angeschaut unter dem Aspekt. Also wir können ein bisschen spekulieren darüber, warum das so ist. Aber ich schaue jetzt hier nebenbei gerade mal die Finalpartie von Carlsen gegen Caruana läuft noch. Die andere Partie zwischen Vincent Keimer und Nordibek Abdusatorov ist zu Ende. Wollen wir kurz sagen, was rausgekommen ist?
Ja, können wir machen.
Ja, also der, Vincent hat Remis gegeben in, glaube ich, etwas schlechterer Stellung, weil er sich da keine Chancen mehr herausgerechnet hat. Er hatte zwar die Dame, aber Abdüsatorov hatte zwei Türme und einen Bauern als Kompensation. Stand wahrscheinlich im Zweifelfall besser, bis vielleicht auch, also er hätte auf Gewinn spielen können, hat Vincent dann seine Gewinnversuche eingestellt. Und ja, das war ziemlich, ja, er hat eben die Partie, also eine, ich glaube die zweite Partie, die hat er relativ deutlich verloren. Und er hat dann eine sehr gute Chance gehabt, in der dritten Partie den Ausgleich zu schaffen. Und wir haben uns etwas gewundert, wie er dann dieses Endspiel behandelt hat. Allerdings, es ist natürlich auch, die Bedenkzeit ist knapp. Es wird jetzt nicht klassisches Schach hier gespielt, sondern mit eben einer so eine Schnellschachbedenkzeit.
Ja, ich finde, er hat sich trotzdem toll geschlagen hier, ne? Also muss man sagen, im Konzert der Großen wieder vorne mitgespielt.
Ja, er hat das im Schnellschach, das hat uns sehr gut gefallen. Also wie er da gespielt hat und die Partien angelegt hat, auch wirklich mit einem großen Verständnis für Schach. Kann man wirklich nicht meckern. Und ich schaue hier, habe hier nebenbei und ich weiß nicht, ob man das auch die Klicks hört von den, also das ist die Partie, die noch läuft zwischen Carson und Caruana, die ist jetzt total ausgeglichen ans Endspiel. Also das würde mich sehr, sehr wundern, wenn hier noch etwas passiert, was anderes als Remis passiert. Zwischendurch, einen Moment lang schien es, dass Carlsen mal einen ganz, ganz klaren Vorteil hatte. Und das, hat dann halt den Gewinnzug nicht gesehen, hat aber vielleicht auch gar nicht nach einem Gewinnzug gesucht an der Stelle. Und das ist jetzt auch auf Remis-Kurs. Remis reicht Magnus Carlsen, um Turniersieger zu werden. Und ganz entscheidend ist hier, dass er eben die dritte Partie, die ersten beiden waren ja Remis, gewonnen hat, aus einer wirklich sehr, sehr schlechten Stellung heraus. Also er hat gegenüber einem norwegischen Reporter, den er auch sehr gut kennt, hat er so sinngemäß gesagt, ja, das war der größte Schwindel seit seiner norwegischen Jugendmeisterschaft U12 vor Urzeiten. Hat er sich wirklich sehr bemasselt, würde man auf Deutsch sagen dazu. Auf der anderen Seite ist natürlich keine große Überraschung, dass der Magnus Carlsen hier gewinnt. Er hat das, er liebt ja dieses Freestyle-Schach und er ist ja immer sehr ehrgeizig und das wird dann sein 21. Weltmeistertitel, wenn man also diese ganzen Schnellschach und Blitzschach, die er schon so oft gewonnen hat, und seine 5 WM-Siege im klassischen Schach zusammenrechnet. Das ist der einzige, also ganz, ganz wichtige Weltmeistertitel. Wir reden ja nicht von Jugendweltmeisterschaften oder so oder Mannschaftsweltmeisterschaften. Das ist der einzige, den er noch nicht hatte, das ist das eben dieser im Freestyle. Der hat ja bei den vorigen, die FIDE hat ja schon zweimal auch Weltmeisterschaften im Fischerschach ausgetragen, also unter dem Namen Fischerschach oder Chess 960. Und die hat er nicht gewinnen können. Und heute sieht es gut aus für ihn. Und man muss auch sagen, Fabiano Caruana, auch tolles Turnier gespielt. Hat also sehr, sehr gut, glaube ich, gegen Vincent gespielt gestern. Und er hätte es vielleicht schon verdient gehabt, aber auf der anderen Seite, er ist wahrscheinlich mit seinen Gedanken auch schon beim Kandidatenturnier, wo er ja dann in ein paar Wochen als Favorit gehandelt wird.
Und wen handelst du dort als Favoriten? Also das geht am 28. März auf Zypern los. Und wir drücken natürlich alle Matthias Blühbaum die Daumen. Wir fordern in der kommenden Kolumne der Zeitschrift Schachpol, fordert Poldi alle auf, ihn noch einmal zu unterschätzen. Nochmal genauso wie bisher auch, ihn als das schwache Glied zu sehen und sozusagen mit erstens G6 anzugehen. Wer denkst du, wer wird der Herausforderer von Gukesh?
Ja, wenn man also realistisch jetzt herangeht und ich denke, es ist, wenn Fabiano Caruana in guter Form ist, dann ist ihm zuzutrauen, dass er da plus 4 oder vielleicht sogar plus 5 spielen kann. Nicht sehr viele Spieler kommen da für so ein hohes Resultat in Frage. Wenn niemand, wenn am Ende das alles sehr knapp ist und plus 2 oder plus 3 reicht, kommen natürlich viel mehr Spieler in Frage, unter anderem vielleicht auch Matthias, der ist sehr, sehr schwer zu schlagen. Das hat er jetzt in Weigandsee ja auch wieder unter Beweis gestellt. Da hat er 2 Partien nur verloren, gegen die beiden Usbeken ausgerechnet. Und Anish Giri, der hat jetzt nicht unbedingt so überzeugende Turnierresultate die ganze Zeit. Da ist ja auch dreifacher Vater. Auf der anderen Seite, hat schon lange diese Stärken, hat auch viel Erfahrung. Ist jetzt mal wieder beim Kandidatenturnier dabei. Also klar, Hikaru Nakamura sehen natürlich viele, würden viele, hat viele Fans, also würden deshalb ihn auch viele gerne vorne sehen und wird so ein bisschen spekuliert, ist seine letzte Chance vielleicht, jetzt nochmal da etwas zu reißen. Pragnananda sehe ich als sehr schwankenden Spieler, also der hat mal spielt er toll, und aber mal spielt er doch. Ich glaube, der hat einfach noch nicht diese Solidität, die halt auch ein Gukesh hat, wenn es bei Gukesh läuft. Vielleicht kann auch Prag da eine tolle Rolle spielen. Es gibt natürlich auch Spieler, die ich gar nicht vorne sehen kann. Jesse Penko kann ich mir absolut nicht vorstellen, dass der viel reist, also nach vorne hin.
Ja, bei Anish Giri finde ich das so interessant. Der hat vor einiger Zeit das ja schon bekannt gegeben, dass ihn diese ganzen Elo-Geschichten und so nicht mehr so interessieren, sondern dass sein einziges Ziel noch sei, Weltmeister zu werden, und dass er daran noch glaubt, dass er das schaffen kann. Und ich dachte damals, er ist komplett verrückt geworden, dass er noch glaubt, Weltmeister werden zu können. Jetzt bin ich mir da gar nicht mehr so sicher. Also jetzt sehe ich da durchaus Chancen. Entschuldigung, ich bin da sehr gespannt.
Ja, die Chance ist natürlich auch damit verbunden, dass wir momentan der im Finale wartet Gukesh. Gukesh ist noch nicht an seiner Leistungsspitze angekommen. Der hat jetzt auch ein paar schwächere Turniere im letzten Jahr gehabt. Und das war ja ein Wunderjahr 2024 für ihn, wenn wir ehrlich sein sollen. Also das Kandidatenturnier, in was für einer Wahnsinnsform der das gespielt hat. Und dann auch die Schacholympiade, die er mit Indien gewonnen hat in Budapest. Das war unglaublich stark. Und dann im Weltmeisterschaftsfinale war es jetzt, ja, ich denke, er hat es zwar verdient gewonnen, aber das war durchaus knapp. Ne? Also, und da hat man auch Ding nochmal, da war nicht so, Ding hat ja vorher davor wirklich ganz, ganz schwach gespielt. Er hat man ja erwartet, dass er wegfliegt. Und da hat sich ihn wirklich in vernünftiger Form da auch mal wieder präsentiert gehabt. Also, ja, es ist, jetzt ist Gukesh, glaube ich, nur noch Nummer 10 oder sowas, so aktuell in der Weltrangliste, vielleicht nicht mal ganz. Und kann sich natürlich der Sieger eines Kandidatenturniers dann auch Chancen gegen den ausrechnen. Das ist eben nicht wie, man spielt mal gegen Magnus Carlsen, naja, und der ist klarer Favorit und der weiß schon, was dann da kommt. Ja, also sicher interessant. Auf der anderen Seite hat es jetzt noch den großen Stellenwert, ist auch die Frage, ne? Diese klassische Weltmeisterschaft ist ein bisschen auch unter Druck, dadurch, dass es jetzt eigentlich andere Weltmeisterschaften gibt, nicht mehr nur Schnellschach und Blitz. Das sind andere Disziplinen, das ist klar. Aber es gibt zum Beispiel Freestyle. Gut, Freestyle ist jetzt auch schon gemischt mit dem Schnellschach durch die Verkürzung der Bedenkzeit. Dann gibt es ein weiteres Format, auf das wir uns einstellen müssen. Die FIDE will in Zusammenarbeit mit Norway Chess, den Veranstaltern, die bisher die Turniere in Stavanger gemacht haben, dieses Jahr in Oslo, eine Kombinationsweltmeisterschaft auf die Beine stellen, in der Resultate aus 3 verschiedenen Bedenkzeiten zusammenkommen. Also so beschleunigtes klassisches Schach, Schnellschach und Blitzschach irgendwie kombinieren, und die sehen da die Zukunft drin. Ja, also wenn die FIDE selber quasi das verwässert so auf diese Weise, Man merkt es auch, also dass da ein bisschen der Stellenwert der klassischen Weltmeisterschaft angegriffen ist. Und wir werden auch sehen, wer sich da jetzt überhaupt bewirbt drauf. Es ist ja noch das WM-Finale ist ja noch nicht vergeben, soweit ich weiß.
Ja, also, aber da wollte ich nochmal nachhaken. Ist das so? Also ich meine, es hieß ja immer, wenn Carlsen nicht mehr antritt, dann wird das Interesse für die klassische Weltmeisterschaft sehr, sehr schrumpfen. Und das war zumindest mein Gefühl, war beim Match zwischen Ding Di Ren und Gukesh überhaupt nicht so, sondern dass dort auch sehr, sehr viel drüber berichtet wurde auf allen Kanälen und das Interesse da weiterhin sehr, sehr groß war. Glaubst du, dass das wirklich dadurch verwässert wird oder dass es einfach noch ein zusätzliches Angebot ist, um auch den Kuchen dessen, was es im Schach so gibt, zu verteilen gibt, einfach nochmal ein Stück größer zu machen?
Puh, also das ist jetzt eine sehr ausufernde Frage, aber ich glaube, dass das Besondere von dem Match zwischen Gukesh und Ding Di Ren war halt, dass wir jetzt eben zwei Asiaten hatten, die Weltmeisterschaft spielen. Es geht ja der ganze Trend im Spitzenschach Richtung Asien. Indien ist jetzt die Schachnation Nummer 1. Ist noch nicht sehr lange so, aber das könnte auch auf längere Sicht so bleiben. Indien organisiert auch sehr viel im Schach, spielt eine viel, viel größere Rolle als noch vor 10 Jahren, obwohl es auch damals schon indischen Weltmeister mal, also nicht vor 10 Jahren, aber schon früher, hat es ja mit Vishy Anand schon einen Weltmeister aus Indien gegeben. Und ich glaube, dass diese Signifikanz da eine Rolle spielte in der größeren Beachtung für das Match, dann auch noch mit dem Austragungsort Singapur, wo man sich große Mühe gegeben hat, das gut zu machen. Und ich glaube, dass zum Beispiel diese erste Weltmeisterschaft ohne Carlsen, die in Kasachstan stattgefunden hat, dass die nicht ganz so viel Aufmerksamkeit hatte. Das ist der, wo die Ding Li Ren dann gewonnen hat als Nachrücker. Er ist ja dann hat ja dann quasi Magnus Carlsens Platz eingenommen er war eigentlich im Kandidatenturnier nur Zweiter geworden und hat dann den Sieger des Kandidatenturniers, Jan Nepomniachtchi, da geschlagen. Da war die Aufmerksamkeit nicht so groß. Also, sind wir ehrlich, oder?
Wo meinst du denn, hast du schon irgendwas gehört, wo so eine WM hingehen könnte? Es wird ja immer erst eigentlich vergeben, wenn klar ist, wer der Gegner des Weltmeisters ist. Aber siehst du das wieder in Indien oder vielleicht in den USA, sollte sich Caruana oder Nakamura qualifizieren?
Ja, ich glaube, das sind die Spekulationen, ne? Dass aus den USA in dem Fall eine Bewerbung kommen würde. Die FIDE hofft wahrscheinlich ein bisschen auf einen Amerikaner, denn dann ist da was möglich und dann geht es auch jetzt nicht nach Osten gleich wieder, weil in Indien kann sowieso in Zukunft sehr, sehr viel stattfinden. Aber für Caruana und Nakamura, die sind ja beide schon Mitte 30, ne? Also beziehungsweise 34 wird der Fabiano dieses Jahr und Hikaru ist gerade 38 geworden. Also da kommt wahrscheinlich nicht mehr so oft eine Chance auf einen amerikanischen Weltmeister in nächster Zukunft oder WM-Finalisten. Und in Indien ist das ja noch weit hin. Aber klar, wenn es Gukesh gegen Pagnananda würde, klar, also da drängt sich einfach auf, dass das in Indien oder in Chennai, das ist ja ihre beider Heimatstadt, stattfinden wird. Ob das Geld dann, das Preisgeld dann vielleicht so hoch liegen muss, ja, das spielt vielleicht dann nicht so die große Rolle.
Ja, klar. Ja, Stefan, wir wollen nochmal deiner journalistischen Tätigkeit gerecht werden. Du hast den Schachkalender übernommen vor 3 Jahren. Sag doch nochmal was zu dem Schachkalender, wie du dazu kamst, was das für ein Werk ist und wie du ihn verändert hast.
Ja, der Schachkalender ist ja vor über 40 Jahren von Arno Nickel in Berlin erfunden worden. Das ist ein... Die Idee ist, damals gab es eben alle Taschenkalender für alles Mögliche, literarische, politische, Umwelt, Frauenkalender und so und. Und da hat Arno halt gesagt, ja, probieren wir das mal mit Schach. Es ging auch gut. Jetzt mittlerweile sind die Kalender nicht mehr so in Mode, aber Arno, der ist ja jetzt schon über 70, der hat vor 3 Jahren halt gesagt, ja, ich mache das jetzt nicht mehr weiter, ich höre nicht ganz auf mit schachverlegerischen Tätigkeiten, aber hat sich als Schachhändler ist erst kürzer getreten, hat sich dann zurückgezogen. Chess Tigers hat seinen Laden übernommen in Berlin und den schönen Schachkalender der Nachfolger gesucht. Und als sich da niemand gefunden hat, der ihm das abkauft, hat er gesagt, ja, dann will er mir die Chance geben, das in seinem Sinne weiterzuführen. Der Schachkalender ist eben, es hat das Problem, wie wahrscheinlich alle Leseprodukte, die noch auf Papier gedruckt sind heutzutage, dass die Kunden, dass die treuen Leser, die werden halt älter. Und das heißt also, um jetzt den Schachkalender so zu machen, dass er auch für Jüngere, also auch jüngere Leser finden kann, habe ich eben versucht, das Konzept ein bisschen zu anzupassen und habe mit dem Wolf Böse aus Berlin, das ist ein junger Designer, der hat also den Schachkalender neu gestaltet. Also der kommt jetzt eben ganz anders daher. Man sieht es auch, das ist eine Eigengestaltung von ihm. Der Einband, das ist also eine ganz andere Art, wie er eben das Schach und ins Bild setzt. Hast du noch andere Bilder?
Leider nicht, ehrlich gesagt.
Okay, ja, also es ist auch so, dass war ein bisschen auch experimentiert. Es gibt also zum Beispiel auch im ersten Kalender, den gemacht hat, 2024, hat er eigentlich konsequent die Bilder verpixelt und so, dass sie halt eine ganz grobe Optik bekommen haben. Und das hat nicht allen gefallen, aber es gibt auch andere, es gibt also auch durchaus Lob, auch gerade aus der Grafikerszene, dass tolles Produkt, sieht ganz anders aus. Und das hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass wenn man die Gesichter schon kennt, ne, also wenn man das schon x-mal gesehen hat, ein Gesicht, dann gibt natürlich eine Verpixelung dem einen Aspekt, ich erkenne ihn immer noch wieder, aber es geht jetzt hier eben nicht um das Bild an sich. Und auch bei den Themen versuche ich jetzt ein bisschen noch breiter zu sein, da die auf darauf zu kommen, also auf was ich als Journalist einbringen kann. Der Arno ist ein Fernschachspieler, als Schachhändler hat er dann ganz, kann es hier natürlich exzellent in Literatur aus. Also der hat stärker auch Richtung Literatur da geschaut und stärker Richtung Schachgeschichte. Schachgeschichte gibt es aber nach wie vor im Kalender. Ich hatte einen grandiosen Beitrag in der 2025er Ausgabe, die man auch immer noch kriegen kann. Über das Schach 1945 in Wien. Also ein ganz fantastisches, das ist eigentlich fast ein Buch, was da in diesem langen Aufsatz von Michael Ehn steht. Also das ist ja so eine Zäsur gewesen, weil die Österreich war ja mal bis in die 30er Jahre, also gerade Wien war ja ein Ort, an dem ganz viele Schachprofis aus verschiedenen Ländern gelebt haben, wo es große Mäzene gab. Und dann ist das mit der Nazi-Zeit, da sind natürlich auch viele ermordet worden, geflüchtet, emigriert, auch aus der Not dann heraus. Und es ist eine völlige Provinz geworden in kurzer Zeit. Solche Beiträge gibt es halt auch immer noch oder im aktuellen Kalender. 2026 gibt es zum Beispiel einen Beitrag über München 1936 und ich behaupte mal, dass vielen deutschen Schachspielern auch, die sich ganz gut auskennen eigentlich und ein bisschen auch mit bewandert sind, gar nicht so bewusst ist, dass damals ein großes Turnier in Deutschland stattgefunden hat, mit dem die Nazis, die also das Schach relativ schnell gleichgeschaltet haben in Deutschland 1933, das auch Die hatten große Ziele. Also sie wollten zeigen, dass Deutschland im Schach führend ist, in der Schachorganisation führend ist. Die haben ja dann auch schon geliebäugelt damit, dass dieses Weltschachbund, den brauchen wir nicht oder den können wir ersetzen. Ein paar Jahre später kam es dann einen Europaschachbund, der aus dem Großdeutschen Schachbund heraus gegründet worden ist. Also eine ganz makabre Sache eigentlich. Und 36 eben dieses große Turnier, das war eine Gegenolympiade. Die Schacholympiade fanden der FIDE gab es durchaus auch. Die war 35, hatte die stattgefunden, da ist Deutschland nicht hingefahren. Deutschland ist nämlich aus der FIDE ausgetreten damals. Und an dieses Ereignis, was sehr, sehr, also dieses Schacholympia 1936 in München, da wurde wahnsinnig viel Geld dafür aufgewandt. Also das ist, kann man sich heute gut vorstellen, ne? Aber heute hat der Schach auch Sponsoren hier und da, aber das war eine politische Geschichte. Mhm. Und Nazi-Deutschland war nach der Sowjetunion das zweite Land, der zweite Staat, der richtig auf Schach gesetzt hat. Haben viele nicht am Schirm und deshalb habe ich dann einen Beitrag dazu nicht selber geschrieben, den habe ich von Mario Ziegler bekommen. Ja, solche Sachen gibt es immer noch, aber gibt es auch andere Themen. So ein ganz großen Beitrag im aktuellen Kalender befasst sich mit dem Thema Schach und Film und das ist, ja, das ist eine großartige, es sind auch ein bisschen ein paar Fotos aus Filmen, die man vielleicht nicht unbedingt auf dem Schirm hat oder auch ein paar ja. Und das ist ein Zufall, dass ich auf diesen Beitrag gekommen bin, der schon vor ein paar Jahren in einer kanadischen Filmzeitschrift auf Englisch erschienen war. Allerdings von einer sehr guten Freundin von mir, ein gemeinsamer Freund hatte den geschrieben, Christoph Huber aus Wien, lange Kulturredakteur, seit ein paar Jahren am Filmmuseum, Kurator für Filmprogramme und begeisterter Schachspieler. Und der hat über 100 Schachfilme gesehen und wie er das beschreibt, ist großartig. Also wer sich für Schach und Film interessiert, gibt es nichts Besseres zu dem Thema, behaupte ich jetzt mal. Ja, und ich habe jetzt auch erwähnt, den Schachkalender 2026 und den 2025 gibt es beide noch. Momentan gibt es beide zusammen, also zum Preis zwei zum Preis von einem, 14 Euro. Ich habe also den Preis ein bisschen gesenkt gegenüber Arno Nickel, gibt es bei Chess Tigers, kann man bestellen. Ne? Und
Das war jetzt die ausführliche Info über den Schachkalender. Johnny, aber das bringt mich zu Schach und Film. Hast du schon, oder wer von euch beiden hat schon die Netflix-Doku angeguckt mit Judith Polgar?
Ich habe sie jetzt auch geschaut, nachdem du es letztes Mal erwähnt hast und so ein bisschen das in den Vordergrund spielen von Kasparov erwähnt hast.
Ja, was meinst du?
Ja, ich fand es jetzt nicht so schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen. Was mich ein bisschen mehr gestört hat, ist, es drehte sich ja viel um diesen Springerzug, wo Kasparov ganz kurz den Springer loslässt. Und dann überall hieß es anschließend, wie Polgar beinahe gewonnen hätte.
Beinahe Remis, ne?
Ja, aber überall stand beinahe gewonnen. Mhm. Also überall in allen möglichen. Und naja, ich fand es sehr interessant. Aber auch, wenn man jetzt als Schachspieler unterwegs ist, gefühlt auch nur sehr an der Oberfläche kratzend. Also über Polgar und das Projekt, was die da verfolgt haben, könnte man sicherlich noch viel tiefer gehen. Aber ich hab mir das gerne angeschaut.
Ja, es ist ja auch für die breite Masse gedacht. Und da, glaube ich, kann man nicht so tief gehen, oder Stefan? Was war dein Eindruck?
Ja, also es ist so, dass ich habe, also als Hommage an Judith Polgar, würde ich sagen, funktioniert es halt nur beschränkt, also weil es wirklich die Geschichte so erzählt wird, zugespitzt auf diese Begegnung mit Garry Kasparov vom Brett und dann auch einmal als Trainingspartnerin. Und das reduziert sie wahnsinnig. Die hat ja eigentlich fast alle Weltklasse-Spieler mal auch richtig geschlagen. Ich meine, diese Partie, die sie dann gegen Kasparov gewonnen hat, das war ja nicht mal mit im Ansatz eine ihrer größten Leistungen in Wahrheit. Das war eine Schnellschachpartie. Und das ist, ja, also sie ist eine richtig Weltklasse-Spielerin gewesen. Und dann bricht diese Dokumentation dann eigentlich fast ab, gespürt. Also für mich ist Judith Polgar ja eigentlich Ja, vielleicht auch ein bisschen dieses Experiment der Polgar-Familie, aber vor allen Dingen ist sie die einzige Schachspielerin, die konsequent gegen Männer spielt. Also gute Schachspielerin, die konsequent gegen Männer spielt. Und das ist ja bis heute eben die Ausnahme geblieben. Und warum haben wir keine Frauen in der Weltspitze? Und ein guter Teil der Antwort ist ja, weil die alle nur gegen Frauen spielen oder überwiegend gegen Frauen spielen. Und deshalb können die natürlich nicht vorankommen, weil es ist ganz, ganz klar, wenn du von klein auf Titel sammelst, dann spielst du ganz viele Turniere gegen schlechtere Gegner, als du selber bist. Und wir wissen alle, dass eigentlich, um im Schach es weit zu bringen, muss man eigentlich frühzeitig immer gefordert werden, möglichst gegen Stärkere spielen. Da an solchen Partien gewinnt man. Also das heißt, Mädchen und Frauen verlieren wahnsinnig viel Zeit. Und dieser Aspekt kommt sehr, sehr kurz. Und dann kommt eben auch überhaupt nicht vor, was Judith Polgar heute macht. Und das ist eigentlich das, was ich finde es deshalb sehr schade, weil man hätte es ja leicht einfach zeigen können, und zusammenbringen können mit dem. Sie wird ja nur gezeigt dann quasi, also als heute, wenn sie da eben in diesem tollen Raum sitzt und da Fragen zu der Vergangenheit beantwortet. Und statt dass man eben zeigt, dass sie eine ganz grandiose Promoterin des Schachs ist, und dafür sorgt, dass Schach in die Schulen kommt, nicht nur in Ungarn, in ihrer Heimat, sondern auch in anderen Ländern. Und das fehlt völlig. Also ich würde mir, kommt immer mal wieder die Frage, wenn wir jetzt nicht einen Russen an der Spitze des Weltschachs hätten, wen sollten wir haben? Und meine Antwort darauf, Judith, das wäre eigentlich genial als Präsidentin des Weltschachbundes, denn sie ist eine geniale Türöffnerin. Sie hat keine Feinde. Jeder Chef eines großen Unternehmens oder Politiker, der ein bisschen was mit Schach am Hut hat, hat ihren Namen wahrscheinlich schon mal gehört und hätte überhaupt keine Probleme mit ihr darüber zu reden, ob Schach vielleicht zum Unternehmen oder zu der Schulpolitik des Landes passen könnte. Also wäre grandios. Aber sie hat diese Ambitionen jetzt nicht. Aber ja, sie sagt also auf die Frage auch, ob sie sich das vorstellen kann, sagt sie nein. Aber ja.
Ja, das gehört halt auch noch dazu, ne, dass jemand das möchte. Aber ja, also ich kann es nachvollziehen. Ich habe auch von David Lada, dem Schachfotografen, gesehen, das fehlt komplett die Passage, wie Bobby Fischer zu Hause war bei ihrer Familie und so, ne. Andererseits, ich finde es trotzdem irgendwie, ne? Also es war in Ungarn auf Platz 1, es war in vielen europäischen Ländern in den Top 10 und es ist halt zugespitzt auf diese Kasparow-Rivalität, ne? Aber vielleicht lässt sich das halt auch dann eben filmerisch gut darstellen und wenn man sagt, dass sie eine tolle Schachveranstaltungen macht, dann ist es halt vielleicht nicht so
Das sagt man nicht, das würde man ja einfach ein bisschen zeigen, dass man das ein bisschen verwebt. Es ist ja, der Film lebt von Archivmaterial. Also da haben sie ganze Arbeit natürlich geleistet. Das ist, man sieht Aufnahmen, vielleicht zum ersten Mal viele, natürlich. Und die Fernsehsender in diesem Land oder in jenem Land gemacht hat, ganz, ganz tolle Aufnahmen aus Ungarn, auch aus den 80er Jahren. Aber das ist historisch. Und es ist fast, als ob, ja, das eine Geschichte aus der Vergangenheit ist, aus dem 20. Jahrhundert. Wir leben aber im 21. Jahrhundert. Und Schach hat jetzt auch vielleicht, hat ja einen größeren Stellenwert oder eine größere Verbreitung seit der Pandemie durch das Online-Schach. Ja, und Schach ist viel mehr in viel mehr Ländern, auch in Schulen seither. Das ist, ja, also man hätte das, glaube ich, schon zusammenbringen können. Und gerade was Bobby Fischer betrifft, ich meine, Bobby Fischer wird ja das Zitat von Bobby Fischer, also wo er das hat, da war er 18 oder so, hat er dann ein Interview gegeben und wurde gefragt, naja, was ist mit den, können Frauen Schach spielen, sinngemäß? Und er hat gesagt, nee, die können es nicht. Die sind. Also das ist wirklich eine unterirdische Antwort. Es kommt gleich zweimal vor. Und ich habe Judith lustigerweise kürzlich gefragt, ob sie eigentlich, als er dann in Budapest war und sie da öfter Kontakt mit ihm hatten, 1993, übrigens ein Jahr, was durchaus in der Doku vorkommt, also von daher wäre es leicht gewesen, das irgendwie einzubauen, ob sie ihn da mal mit konfrontiert haben. Und nee, haben sie nicht. Also es war ihnen klar, dass er Ansichten hatte, über die man besser mit ihm reden sollte. Ja.
Ja. Johnny, hast du noch was? Sonst würde ich zum aktuellen Geschehen im Deutschen Schachbund überleiten.
Ja, mach das sehr, sehr gerne. Kommen.
Ja, also Stefan, du hast das sicherlich auch mitbekommen als gut informierter Schachjournalist, dass der Vizepräsident des Deutschen Schachbundes, Finanzen, zurückgetreten ist vor ein oder zwei Tagen, Alexander von Gleich. Mich hat das überrascht, denn er hat ja, also das ist ein Bild vom Deutschen Schachbund, Matthias Wolf, ich hoffe, ich verstoße hier gegen keine Bildrechte. Mich hat das überrascht, weil er war ja so ein bisschen gehandelt als möglicher Nachfolger von der aktuellen Präsidentin Ingrid Lauterbach und hat viel Lob auch bekommen für seine Arbeit. Jetzt ist er zurückgetreten. Scheidet er damit als Nachfolgekandidat aus oder wie interpretierst du das Ganze?
Ja, also auf jeden Fall ist sein Rücktritt bedauerlich. Zu den Gründen wissen wir jetzt, glaube ich, öffentlich hat er sich da nicht geäußert bisher dazu. Bekannt gemacht wurde das ja auch nicht auf der Website des Deutschen Schachbundes, sondern auf Facebook von Paul Meyer-Dunker, der mit seiner eigenen Gegenkandidatur gegen Ingrid Lauterbach voriges Jahr knapp gescheitert ist. Ich glaube, also Alexander von Gleich hat auf jeden Fall sehr viel Stabilität reingebracht beim Schachbund. Es sah ja eine Zeit lang aus, als ob er und Ingrid sich sehr gut ergänzen und gut zusammenarbeiten können, um die Sanierung, die war ja doch eine sehr, sehr große Schieflage, entstanden unter Ulrich Krauss, dem Vorgänger von Ingrid Lauterbach. Und das haben die zusammen hingekriegt, auf jeden Fall. Und seitdem möglicherweise ihr Verhältnis nicht mehr so gut. Also das ist aber jetzt schon ein bisschen Spekulation aus dem, was man so hört. Und es ist kein Thema, über das ich selber jetzt wohl schreiben werde. Und ich sehe es mit Bedauern auf jeden Fall, als Alexander von Gleich ins Spiel gekommen ist, erst ja mit diesem Bericht über die Finanzlage und über die Situation im Schachbund, wie wir unter Kontrolle kriegen kann, den er zusammen geschrieben hat mit dem Herrn Gierzek. Und dann kurze Zeit später, als Alex Firek aus Sachsen ausgeschieden ist, der vielleicht auch nicht die beste Besetzung war für den Finanzvizepräsidenten, eben, dass er dieses Amt übernommen hat in keiner leichten Zeit. Das war alles positiv. Und ja, schauen wir, wie es sich weiterentwickelt. Also abschreiben würde ich Alexander von Gleich jetzt, glaube ich, nicht, wegen dem Rücktritt.
Oder? Ja, also es bleibt lebhaft im Deutschen Schachbund, der Pressechef, ich weiß nicht, ob er so heißt, der Matthias Wolf ist, hat offenbar auch, scheidet offenbar auch aus. Also ja, viel Personalrochaden. Ich hoffe da auch irgendwann mal auf Stabilität, weil wenn so viel Personal ja immer sind, dann muss man ja auch erstmal wieder zueinander kommen und über Grundlagen der Zusammenarbeit sprechen, bevor man sich dann wieder ums Schach kümmern kann, ne? Das Schach voranzubringen. Das ist ja die eigentliche Aufgabe. Und nicht die Frage, wer jetzt Präsident ist und alles. Naja. So ist das. Haben wir noch was? Bei dir ist jetzt hier im Hintergrund was los. Hat Magnus Carlsen jetzt offiziell gewonnen oder wie sieht's aus?
Ja, die Partie ist schon lange Remis geworden, kurz nachdem ich es erwähnt hatte. Wahrscheinlich ist die Siegerehrung auch schon über die Bühne gegangen und die Gesellschaft, die Eingeladenen treffen sich jetzt und werden wahrscheinlich langsam zum Abendessen und zum sozialen Teil des Abends übergehen. Also die Stimmung drüben im Schloss, ich war vorhin schon mal kurz da, ist schon recht gut. Ja, hier sieht man, wie eingedeckt war. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass ich da eine Ecke habe, in der ich da in Ruhe jetzt dieses Gespräch mit euch führe. Aber das war schon, auch diese, vorher habe ich immer nur diese Ecke nur ruhig gesehen, auch da war schon sehr, sehr viel los. Also ich glaube, das ist, ja, da wird es noch ein langer Abend sein für die Spieler, die Gäste, die Entourage.
Darfst du dich da auch an den Flughafen schöne oder musst du alleine essen?
Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
Gibt es noch Worte von dir? Du bist eingefroren irgendwie, oder du?
Nein, ich bin nicht eingefroren, ich bin noch da, aber ich muss ein bisschen meine Stimme schonen. Genau, ja, ich kann mich sehr gut daran erinnern, letztes Jahr war ich auch bei der Abschlussveranstaltung, da ist dann ja immer reges Treiben und jetzt ist ja dann auch jeder, wie Stefan vorhin schon andeutete, gelöst und hat keinen Druck mehr. Also ich glaube, da kann sich Stefan heute noch auf eine nette Abendveranstaltung freuen. Und ich habe auch das Essen von damals nur in bester Erinnerung.
Prima. Ja, dann kommen wir schon zum Abschluss. Und zwar gibt es immer noch Call to Actions. Stefan, du darfst anfangen. Gibt es irgendwas, was die Hörer oder Zuseher machen sollen? Außer natürlich, sich den Schachkalender nochmal genauer anzugucken im Shop. Gibt es noch Veranstaltungshinweise? Du bist unter die Turnierdirektoren gegangen. Vielleicht da noch der Hinweis auf dein Freestyle-Turnier oder sonstiges.
Ja, also es ist so, dass ich bin ja der Meinung, dass wenn zwei Schachspieler lieber Freestyle statt klassisch spielen wollen, dann sollen sie es dürfen. Also grundsätzlich stelle ich mir vor, dass ich beim Open, ich spiele ein Open und ich habe einen Gegner, der auch lieber Freestyle, so genau so wie ich spiele, dass wir dann einfach sagen können, hey Schiedsrichter, komm an unser Brett, los uns bitte die Stellung aus. Wir wollen kein Vorbereitungsschach spielen. Um dieses Konzept überhaupt mal zu testen, organisiere ich also ein Turnier Ende Juni, Anfang Juli, in dem sowohl klassische Schach gespielt wird, als auch wenn beide Gegner das bevorzugen. Da wird natürlich gefragt vorher, bevor ausgelost wird, nach den Präferenzen. Und es wird auch niemand gezwungen, der nur klassische Schach spielen will, wohlmöglich Freestyle spielen zu müssen. Nein, das nicht, aber die andere umgekehrt gilt es eben schon, wenn die Gegner, die Freestyle spielen wollen, dürfen das im gleichen Turnier mit langer Bedenkzeit. Gibt es ja sonst nicht so viele Gelegenheiten, außer Karlsruhe, kenne ich keine einzige. Also das Kränke-Festival ist natürlich grandios. Und jetzt bei diesem kleinen Turnier, das findet auf einer Berghütte statt, also in einem Hotel, muss man eigentlich sagen, auf 2315 Metern Seehöhe in Österreich. Das ist die Rudolfshütte, wenn Sie das nachschauen wollen. Großartige Kulisse mit, jetzt wäre ein Bild natürlich auch gut, mit Gletschern, mit Bergseen, die viel zu kalt sind, um da reinzugehen. Aber also kann man grandios auch wandern und ich hoffe, dass vielleicht sogar der eine oder andere die Gelegenheit ergreift, zum Turnier kommt und den Berg besteigt. Das kann man natürlich auch machen mit dem Rucksack. Oder den Rucksack den Organisatoren schon unten geben und wir sorgen dann schon für den Transport. Und das Turnier geht über 6 Tage, also jeden Tag eine Runde. Und am Tag nach dem Turnier, an dem sowohl Freestyle als auch klassische Schach gespielt wird, in langer Bedenkzeit gibt es da schon seit Jahren auf der Rudolfshütte eben ein Schnellturnier. Das hat schon Tradition in Österreich und gibt auch ein paar Deutsche, die da gerade aus dem bayerischen Raum immer hinkommen. Wunderbares Foto, klasse. Danke, Michael. Also das ist so die Idee, eine Schachwoche von Sonntag bis Samstag, 6 Tage habe ich dann Angebot gemacht, knapp kalkuliertes Package. Ich glaube, ab 700 Euro ist man da dabei. Das ist dann also schon mit Essen, mit Verpflegung, mit Turnierteilnahme, mit beide Turnierteilnahmen natürlich. Und man hat da eine tolle Sauna auch mit einem ähnlichen Ausblick. Kann ich mich erinnern, ich habe da voriges Jahr mal auf der Hütte eben bei der Pressearbeit oder bei der Medienarbeit geholfen. Also das ist jedenfalls, was ich wo ich mich freuen würde, wenn Interesse ist. Es wird jetzt gerade auch die Website eingerichtet beim Schachclub Uttendorf, der Veranstalter des Gipfelschach-Schnellturniers seit ein paar Jahren ist. Und das ist jetzt quasi die Ergänzung. Es ist ein kleines Turnier, es gibt nur 24 Plätze. Also es geht sehr familiär dann zu. Und wir wollen dann auch jeden Tag wandern gehen, wenn das Wetter es erlaubt.
Ja, interessanter Ansatz. Ich darf noch verweisen auf nächste Woche. Da haben wir einen Schachjournalisten-Kollegen von dir da, den Harry Schark vom Schachmagazin Karl. Freue ich mich auch drauf, der auch schon viele Leute interviewt hat und viel geschrieben hat. Und in Bezug auf das Kränke-Turnier hätte ich noch den Appell, also da betreue ich ja auch den Instagram-Kanal, und wenn jemand aus den vergangenen Jahren Bilder oder Videos hat, dann gerne mit der Kollaboration-Funktion verlinken an Kränke Schach, und dann reposte ich das, und sodass wir für das Kränke Schach-Turnier noch, gibt es die Möglichkeit eben, zu der eigenen Sichtbarkeit beizutragen. Mit dieser Kollaborationsfunktion würde ich mich freuen, wenn da mehr Inhalte von den letzten Jahren auch erscheinen. Johnny, wir haben noch zum Thema Chess Tigers Angebote. Was habe ich noch? Also heute gibt es noch das VIP-Paket von der Schach-Bundesliga für Begleitpersonen für 99 € zu buchen auf der chesstigers.de Seite. Magst du dazu noch was sagen, oder haben wir sonst noch was in petto, wofür du werben möchtest?
Ja, auf jeden Fall, dieses VIP-Wochenende ist natürlich großartig im Hotel Adlon im Zuge der Schachbundesliga. Am Freitag kommt die nächste Ausgabe der Schach raus. Also da alle, die es nicht abonniert haben, ran an Bahnhofshandel, sich das dort kaufen und dann abonnieren oder auch jetzt schon abonnieren oder beides. Und ansonsten, freuen wir uns über ganz viele bekannte Gesichter beim Kränke oben oder beim Kränke Festival. Das ist ja auch nicht mehr lange hin. Ich glaube, wir werden so heute Nacht wahrscheinlich irgendwann die 2000er Marke überschreiten. Also das wird ein volles Haus. Und ja, wir freuen uns einfach, da beim Turnier ganz viele Schachfreunde zu sehen.
Ja. Rüdiger, ich sehe jetzt hier gerade deine Einblendungen. Also Stefan, du wirst hier als Held bezeichnet sogar dafür, dass du während des Finales hier mit uns sprichst. Und großer Dank an dich für deine Einsichten, für deine Einordnungen.
Und danke, dass ihr mich eingeladen habt, auf Sendung zu sein. In Person werden wir uns in Karlsruhe sehen. Denn natürlich spiele ich da mit, klar. Ich bin ja auch Karlsruher, also insofern, dass ich da aufgewachsen bin und jetzt wieder regelmäßig da bin, aus familiären Gründen. Und ich freue mich schon sehr auf dieses Turnier, denn es ist einmalig und ja, muss man einfach dabei sein.
Absolut.
Und Freestyle spielen.
Okay, dann ja, vielen Dank euch beiden. Johnny, dir gute Besserung, schönen Abend noch.
Dankeschön, euch auch.
Dann. Tschüss.
Tschüss.
So, einmal Stream beenden.